Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und heute ist der 15. November und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reinhört. Wir lesen natürlich weiter in unserer täglichen Bibellese, wie immer aus der neuen evangelistischen Übersetzung, und ich werde die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Wir beginnen heute mit dem Buch Nehemia und bevor wir mit den ersten Kapiteln einsteigen, möchte ich euch die Einleitung dazu geben. Im Buch Nehemia geht es um den Wiederaufbau von Jerusalem. 13 Jahre nach Esra kam Nehemia im Jahr 444 vor Christus nach Jerusalem. Er hatte von dem Zustand Jerusalems und dem Baustopp gehört und konnte beim König dessen Aufhebung erwirken. In nur 52 Tagen baute er mit den Juden die Mauer Jerusalems wieder auf. Er wurde von Gott vor allem dazu gebraucht, die sozialen, wirtschaftlichen und gottesdienstlichen Verhältnisse in seinem Volk zu ordnen. Nehemia schrieb sein Buch wahrscheinlich bald nach den darin geschilderten Ereignissen auf, vermutlich kurz nach dem Jahr 430 vor Christus, und dabei arbeitete er auch offizielle Listen ein. Meist schrieb er in der Ich-Form, also in der ersten Person Einzahl, aber er benutzt auch manchmal die dritte Person, was damals nicht unüblich war hier in Kapitel 8. Den Schluss bilden die Aufzeichnungen Nehemias aus seinem zweiten Aufenthalt in Jerusalem, der um 430 vor Christus begann. Wir lesen hier also, wie Nehemia, ein genialer Führer, die Stadt Jerusalem wiederbelebt. Heute fangen wir an mit den Kapiteln 1 und 2. Nehemias Gebet. Bericht von Nehemia ben Hachalja. Im 20. Regierungsjahr des Artaxerxes hielt ich mich in der befestigten Oberstadt von Susa auf. Eine Anmerkung: Darius I. hatte Susa zur Hauptstadt des persischen Weltreichs gemacht. Die Oberstadt mit dem befestigten Palastquartier lag 24 Meter über der Stadt und der eigentliche Palast noch einmal 16 Meter höher. Weiter im Text. Im Dezember kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort ginge, dem Rest, der dem Exil entkommen war, und erkundigte mich nach Jerusalem. Sie berichteten, die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande. Die Mauer Jerusalems liegt immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Ich sagte, ach Jahwe, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott. Du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Dieners und sieh mich freundlich an. Tag und Nacht bete ich zu dir für deine Diener, die Israeliten, und ich bekenne dir alle unsere Sünden gegen dich, auch die von meiner Familie und mir. Wir haben uns schwer an dir vergangen. Wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Denk doch an das, was du ihm damals gesagt hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen, selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Ich werde sie heimbringen an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Sie sind ja doch deine Diener und dein Volk, das du durch deine große Macht und mit starker Hand befreit hast. Ach Jahwe, erhöre mein Gebet und das Flehen deiner Diener, die dir ehrfürchtig dienen wollen. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Rückreise nach Jerusalem. Es war im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes im April. Als der Wein gebracht wurde, füllte ich den Becher und reichte ihn dem König. Der König hatte mich in seiner Gegenwart noch nie traurig gesehen. Deshalb fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, dich belastet etwas anderes. Ich erschrak heftig und antwortete, der König möge ewig leben. Wie könnte ich froh sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, ein Trümmerhaufen ist und ihre Tore verbrannt sind? Der König sagte, und was ist deine Bitte? Da betete ich zu Gott im Himmel und erwiderte dem König, wenn der König es für gut hält und wenn du mir, deinem Diener, vertraust, dann sende mich doch nach Judäa, in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Der König fragte mich, die Königin saß übrigens neben ihm, wie lange würde deine Reise dauern? Wann würdest du wieder zurück sein? Ich nannte ihm eine Zeit. Der König war einverstanden und wollte mich ziehen lassen. Ich sagte noch zu ihm, wenn es dem König recht ist, gebe man mir Briefe an die Statthalter der Westeuphrat-Provinz mit, damit sie mich nach Judäa durchreißen lassen. Und einen Brief an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, damit er mir Bauholz für die Tore der Tempelburg liefert, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gewährte mir alles, weil die gütige Hand meines Gottes über mir war. So kam ich zu den Statthaltern der Westeuphrat-Provinz und überreichte ihnen die Briefe des Königs, der mir übrigens Offiziere und eine Reitertruppe mitgeschickt hatte. Der Horoniter Sanballat und der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter, gerieten in heftigen Zorn, als sie merkten, dass da ein Mensch gekommen war, der sich für das Wohl der Israeliten einsetzte. Entschluss zum Mauerbau. Als ich in Jerusalem angekommen war und 3 Tage dort zugebracht hatte, machte ich mich nachts mit einigen wenigen Männern auf. Nur ich hatte ein Reittier dabei. Bis dahin hatte ich noch keinem Menschen gesagt, was Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. So ritt ich bei Nacht durch das Taltor in Richtung Drachenquelle bis zum Misttor. Ich untersuchte die niedergerissene Mauer und die vom Feuer vernichteten Tore. Dann zog ich zum Quellentor hinüber und zum Königsteich. Als dort für mein Tier kein Durchkommen mehr war, stieg ich bei Nacht zu Fuß die Schlucht hinauf und untersuchte die Mauer. Dann kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder zurück. Die Vorsteher wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich tun wollte. Denn bis dahin hatte ich keinem Juden etwas von meinem Vorhaben erzählt, weder den Priestern noch den Vornehmen, weder den Vorstehern noch den übrigen, die an dem Werk mitarbeiten sollten. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem liegt in Trümmern und seine Tore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Ich erzählte ihnen, wie Gottes gütige Hand über mir gewesen war und was der König mir gewährt hatte. Da sagten sie, gut, machen wir uns ans Werk, bauen wir. Und sie ermutigten sich gegenseitig, dieses gute Werk zu beginnen. Als der Horoniter Sanballat, der Ammoniter Tobia, sein Beauftragter, und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten, da habt ihr euch ja einiges vorgenommen, gegen den König wollt ihr euch auflehnen? Ich ließ ihnen antworten, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Euch jedoch geht Jerusalem nichts an. Ihr habt hier weder Grundbesitz noch Anspruch noch irgendein historisches Recht an der Stadt. Hosea Kapitel 12. Das unzuverlässige Volk. Mit Lügen hat mich Ephraim umringt, mit Betrug die Leute Israels. Nur Juda schweift noch um Gott herum, den Heiligen und Treuen. Ephraim weidet Luft und jagt dem Ostwind nach, täglich mehrt es Lüge und Gewalt. Mit Assyrien schließt es einen Bund und liefert Ägypten gleichzeitig Öl. Auch mit Juda geht Jahwe ins Gericht. Jakob straft er für sein Verhalten und zahlt ihm heim, wie es seinen Taten entspricht. Im Mutterleib hat er seinen Bruder betrogen und in seiner Manneskraft mit Gott gekämpft. Er kämpfte mit dem Engel und war überlegen. Er weinte und flehte ihn um Gnade an. In Bethel sollte er ihn finden. Und dort redete er zu uns. Jahwe, der allmächtige Gott, Jahwe ist sein Name, sagt, du darfst zurückkehren mit Gott. Bewahre Liebe und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Doch dieser Händler hat eine falsche Waage in der Hand. Er liebt es zu betrügen. Ephraim aber sagt, gewiss, Reich bin ich geworden, habe ein Vermögen für mich gewonnen. Doch in allem, was ich mir erworben habe, wird man weder Schuld noch Sünde finden. Doch ich bin Jahwe. Ich bin dein Gott seit Ägypten. Ich lasse dich wieder in Zelten wohnen, wie du es jetzt während der Festtage tust. Ich habe zu den Propheten geredet. Ich gab ihnen viele Visionen und sprach in Gleichnissen durch sie. Wenn schon Gilead ein Unheil darstellt, sind sie nun auch zu Nichtsen geworden. Sie opferten in Gilgal selbst Stiere. Darum werden ihre Altäre wie die Steinhaufen sein, die man neben den Äckern aufhäuft. Jakob floh ins Land der Syrer. Wegen einer Frau hat Israel wie ein Sklave gedient. Einer Frau zuliebe hütete er Schafe. Aber durch einen Propheten führte Jahwe Israel aus Ägypten. Durch einen Propheten hat er es behütet. Ephraim hat Gott bitter gekränkt. Sein Herr lässt ihn die Blutschuld büßen. Er zahlt ihm die Beschimpfung heim. Die Apostelgeschichte, Kapitel 26. Wir lesen die Rede von Paulus vor Agrippa und den Gästen des Festus. Darauf sagte Agrippa zu Paulus: Es ist dir gestattet, in eigener Sache zu sprechen. Paulus hob die Hand und begann seine Verteidigungsrede. König Agrippa, ich schätze mich glücklich, dass ich mich heute vor dir gegen die Angriffe der Juden verteidigen kann, vor allem, weil du ein hervorragender Kenner aller jüdischen Sitten und Streitfragen bist. Bitte, hör mich geduldig an. Mein Leben, wie ich es seit meiner Jugend unter meinem Volk und in Jerusalem geführt habe, ist allen Juden von Anfang an bekannt. Alle wissen es und können, wenn sie es wollen, jederzeit bezeugen, dass ich damals nach der strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe, nämlich als Pharisäer. Und wenn ich jetzt vor Gericht stehe, dann nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott die Zusage, die er unseren Vätern gegeben hat, erfüllen wird. Unser ganzes 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht in der Hoffnung, diese Erfüllung erleben zu dürfen. Und wegen dieser Hoffnung, o König, werde ich ausgerechnet von den Juden angeklagt. Warum fällt es euch Juden denn so schwer zu glauben, dass Gott Tote auferweckt? Zunächst allerdings hatte ich auch gemeint, ich müsste den Glauben an diesen Jesus von Nazareth mit allen Mitteln bekämpfen. Das habe ich auch getan. Ausgestattet mit einer Vollmacht der hohen Priester, brachte ich in Jerusalem viele Christen ins Gefängnis. Und wenn sie hingerichtet werden sollten, stimmte ich dafür. Und in allen Synagogen habe ich immer wieder versucht, sie durch Strafen zur Lästerung zu zwingen. In maßloser Wut verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. In dieser Absicht reiste ich dann auch im Auftrag der hohen Priester und mit ihrer Vollmacht ausgestattet nach Damaskus. Auf dem Weg dorthin sah ich mitten am Tag plötzlich vom Himmel her ein Licht aufleuchten, o König, heller als die Sonne, das mich und meine Begleiter umstrahlte. Wir alle stürzten zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagen: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Du schlägst vergeblich gegen den Ochsenstachel aus. Wer bist du, Herr? Fragte ich. Der Herr antwortete: Ich bin Jesus. Ich bin der, den du verfolgst. Doch jetzt steh auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen. Du sollst mein Zeuge von dem sein, was du heute erlebt hast und was ich dir noch offenbaren werde. Ich werde dich zu deinem Volk und zu fremden Völkern senden und dich vor ihnen beschützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, dass sie umkehren, dass sie aus der Finsternis zum Licht kommen, aus der Gewalt Satans zu Gott. So werden ihnen die Sünden vergeben und sie erhalten ein ewiges Erbe zusammen mit denen, die durch den Glauben an mich zu Gottes heiligem Volk gehören. Deshalb habe ich mich der himmlischen Erscheinung nicht widersetzt, König Agrippa, und verkündete die Botschaft zuerst in Damaskus und in Jerusalem, dann in Judäa und schließlich unter den nichtjüdischen Völkern. Ich sagte den Menschen, dass sie ihre Einstellung ändern, zu Gott umkehren und ein Leben führen sollen, das ihre veränderte Einstellung beweist. Aus diesem Grund sind die Juden im Tempel über mich hergefallen und haben versucht, mich umzubringen. Aber Gott kam mir zu Hilfe und deshalb stehe ich bis heute als sein Zeuge vor den Menschen. Und ich bezeuge den Geringen und den Mächtigen nichts anderes als das, was die Propheten angekündigt haben und wovon bereits Mose gesprochen hat. Der Messias, sagten sie, muss leiden und sterben. Und er wird als Erster von den Toten auferstehen, um dem jüdischen Volk und allen anderen Nationen das Licht des Evangeliums zu bringen. Paulus, du bist verrückt geworden, unterbrach Festus ihn lautstark in seiner Verteidigungsrede. Deine große Gelehrsamkeit treibt dich in den Wahnsinn. Doch Paulus entgegnete: Ich bin nicht verrückt, hochverehrter Festus. Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Der König, zu dem ich so freimütig spreche, weiß, wovon ich rede. Ich bin überzeugt, dass ihm nichts von diesen Dingen entgangen ist. Das alles hat sich ja nicht in irgendeinem Winkel abgespielt. König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du ihnen glaubst. Agrippa erwiderte: Gleich überredest du mich noch, Christ zu werden. Darauf sagte Paulus: Ich bete zu Gott, dass früher oder später nicht nur du, sondern alle, die mich heute hören, das werden, was ich geworden bin, ausgenommen natürlich diese Fesseln. Darauf standen der König, der Statthalter, Berenike und die anderen auf. Beim Hinausgehen unterhielten sie sich über Paulus. Der Mann verdient weder den Tod noch das Gefängnis, war das einmütige Urteil. Und Agrippa sagte zu Festus: Der Mann könnte jetzt frei sein, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Das war der heutige Bibeltext. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Tag und wenn ihr wollt, dann hört doch auch morgen wieder rein. Wir lesen natürlich weiter. Bis dann, tschüss!